bisschen Running Gag bei mir. Hauptsache, man ist gesund und die Frau hat Arbeit. Meine Frau und ich, wir haben immer beide gearbeitet. Wir haben uns immer beide um die Kinder gekümmert. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, wenn mal einer von uns sozusagen ausfällt. Aber es ist natürlich so, die ersten 2 Jahre arbeitest du eben erstmal für umsonst. Es gibt nichts, außer Hoffnung. Wir sind ein B2B-Deep-Tech-Startup. Die Sales-Cycles oder Vertriebszyklen sind unendlich lang. Natürlich verbraucht das sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Man muss mit sehr viel Fantasie da reingehen. Man muss Leute begeistern. Man muss Leute finden, die begeisterungsfähig sind und so weiter. Das hat alles sehr viel Ausdauer gebraucht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, so nach 2 Jahren, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Johannes Kotte. Johannes ist Gründer von Absora, einem Berliner Startup aus dem Feld der Materialwissenschaften. Der Name verrät es ja bereits, das Material von Absora absorbiert, und zwar vor allem Lärm und Vibrationen. Warum dieses Material in seinen zahlreichen Anwendungsfeldern, wir werden sehen, es sind eine ganze Reihe, ein großer Sprung nach vorne sein kann und wie es hoffentlich irgendwann quadratkilometerweise in die Welt kommen könnte, darüber spreche ich heute mit Johannes. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, vielen Dank auch.
Bist du lärmempfindlich?
Nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, normal. Also ich habe 2 Kinder, wenn ich da lärmempfindlich wäre, wäre das ein Problem. Ich kenne aber tatsächlich natürlich diese Situation, wo man von Lärm belastet ist. Zum Beispiel bei uns im Büro steht hinter mir der Drucker. Und dann hat man manchmal diese Situation, dass irgendjemand gedruckt hat und der Drucker läuft so nach und lüftet. Und es ist die ganze Zeit dieses Geräusch, dieses und irgendwann geht das aus. Und dann hat man plötzlich diese Stille und dann denkt man so,
ja.
Und dieses Gefühl kenne ich tatsächlich wirklich, wo man also gar nicht gemerkt hat, wie sehr einen eigentlich der Lärm belastet hat, solange man ihm ausgesetzt war. Aber dann in dem Moment, wo es still ist, ist es einfach eine wahnsinnige Erleichterung. Und das habe ich schon auch.
Gut, der Drucker im Nachbarraum, das hört sich jetzt nicht nach so einem riesigen, weltbewegenden Problem an. Und gleichzeitig wissen wir, dass Lärm ein großes Problem ist. Wie groß ist es? Wenn man jetzt wie ihr mit einem hochinnovativen Startup überhaupt erstmal auf das Problem guckt, bewertet man dieses Problem? Wie groß ist es?
Lärm ist laut UN der 2. schädlichste Umwelteinflussfaktor für die menschliche Gesundheit.
Wow.
Und insofern ist es tatsächlich ein riesiges Problem. Aber es ist nicht nur Gesundheit. Also man kann auf Lärm irgendwie auf ganz vielen Ebenen schauen. Das ist mal sozusagen auf der physikalischen Ebene. Dann gibt es halt Luftschall und Körperschall. Und was ich als BWLer, Kaufmann, bis vor 2 Jahren, als wir Absora gegründet haben, eben auch nicht wusste, ist, dass Luft- und Körperschall eigentlich immer zusammen auftreten und auch ineinander übergehen. Also Körperschall ist eine Biegewelle, die durch den Körper läuft, durch zum Beispiel einen Balken aus Metall, und der vibriert dann eben und das strahlt einfach Luftschall ab. Und dieser Luftschall, wird dann eben von der Luft weitergetragen und kann sich aber wiederum auch in Körperschall übertragen. Also Luftschall kann eben auch Körper anregen. Das heißt, die kommen immer zusammen, treten die immer auf. Und 2 Sachen finde ich ja jetzt wichtig irgendwie. Das eine ist eben dieser dauernde Übergang. Und das zweite ist, dass die werden meistens in Dezibel gemessen. Und diese Dezibel-Skala, die ist nicht ganz intuitiv, weil das so eine logarithmische Skala ist. Und immer 3 Dezibel mehr sozusagen sind 100% höherer Schalldruckpegel. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schall von 30 auf 33 Dezibel steigt, könnte man jetzt denken, okay, das sind 10% mehr Lärm. Aber tatsächlich sind es 100% mehr Lärm. Und wenn es eben 36 Dezibel werden, dann sind es 200% mehr Lärm und so weiter. Ne, nee, 400%, weil ja die Verdopplung verdoppelt wird.
Ja. Ja.
Und das ist jetzt erstmal so, das sind so physikalische Grundlagen, die ich irgendwie wichtig finde über Schall. Dann gibt es noch eine technische Ebene. Also Vibrationen sind Riesenproblem in der Technik, denn Vibrationen machen einfach Maschinen kaputt. Ne? Eine Maschine, die vibriert, da gibt es Materialermüdung, da gibt es Schrauben, die sich lösen oder ähnliches. Das heißt, alles, was vibriert, geht eben schneller kaputt. Alles, was eben, ne, also Lärm macht Maschinen kaputt. Lärm macht aber auch Menschen kaputt, das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Zum Beispiel eben hat sich also als Standard in Deutschland etabliert, nach der TA Lärm, 35 Dezibel nachts, 55 Dezibel tagsüber. Und es gibt aber laut einer Studie in Europa 140 oder 139 Millionen Menschen, die exzessiven Lärm ausgesetzt sind, wo diese Grenzwerte permanent überschritten werden. Und allein 29 Millionen Europäer sind tatsächlich lärmkrank. Und das heißt dann eben, die leiden unter Herzkrankheiten, die leiden unter Schlaflosigkeit, die leiden unter Depressionen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, das ist eine ziemlich große Zahl, finde ich. Denn wenn man das einmal überträgt auf die Weltbevölkerung, bedeutet das nämlich, dass ungefähr 500 Millionen Menschen unter diesen Krankheiten leiden, wenn ich einfach den europäischen Schnitt sozusagen auf die Weltbevölkerung hochrechne.
Es werden ja noch viel mehr sein. Also
wahrscheinlich sind es noch mehr.
Alle andere Kultur, in anderen Kulturräumen, im globalen Süden ist es ja noch viel lauter. Ja,
genau, wer mal in Indien war.
Schallschutzfenster, was ist das?
Genau, absolut. Ne, und das ist natürlich, das ist ein Riesenproblem. Und deswegen kommt es eben zu dieser Einschätzung, dass es der zweitschlimmste Umwelteinflussfaktor der Welt ist. Und das hat natürlich auch wirklich ganz harte ökonomische Auswirkungen. In Westeuropa alleine zum Beispiel gibt es 1 bis 1,6 Millionen Krankheitsjahre, die man eben mit diesen lärminduzierten Krankheiten verbindet. Und an der Stelle wird es natürlich dann auch tatsächlich für den Staat interessant, weil dadurch natürlich sehr, sehr viel Geld verloren geht und sehr viel Kosten generiert werden.
Klar, öffentliche Gesundheitssysteme belastet, und das wäre dann quasi auch nur eine negative Folge zweiter Ordnung,
die Gesundheit. Genau, ist ja noch klar. Genau. Und es hat auch soziale Auswirkungen. Ne? Also es ist zum Beispiel bekannt, dass Menschen in der Stadt stärker mit Depressionen belastet sind. Menschen in der Stadt sind weniger hilfsbereit als auf dem Land und so weiter und so fort. Und das führt eben dazu, dass Lärm zunehmend adressiert wird. Ne? Also es gibt den Zero Pollution Plan von der Europäischen Union und so weiter und so fort. Die EU-Maschinenrichtlinie wurde zur Verordnung. Es gibt die TA-Lärm und so weiter. Also das Problem ist schon groß, ist aber nicht so in der öffentlichen Diskussion.
Man kann sagen, ne, man hat sich einfach dran gewöhnt. Also man hat sich an das Problem gewöhnt, so wie man sich teilweise natürlich auch an Lärm gewöhnen kann, dass das Gehirn natürlich Lärm ein bisschen wegdrücken kann, aber auf Dauer das natürlich keine gesunde Lösung ist. Interessant finde ich erstmal, es gibt ja auch keine so guten Lösungen für Schallschutz. Ne? Also egal, ob man im Altbau wohnt oder ne, der Laster an der Straße draußen vorbeidonnert. Man könnte ja auch sagen, wenn man überlegt, wie komfortabel, wie gut und so weiter überall das Leben besser geworden ist, sagen wir mal so in der Zahnmedizin oder so, im Schallschutz gab es keine großen Sprünge, oder? Es ist ja immer noch überall laut.
Es ist immer noch überall laut. Es ist auch tatsächlich so, dass es die ganz großen Innovationen in der Akustik tatsächlich nicht gibt. Es gibt vibroakustische Metamaterialien, das ist eben so, ich würde sagen, der neueste Schrei. Aber die sind in der Regel, also die sind so sehr schmalbandig absorbierend und in der Regel eben auch relativ teuer. Und deswegen werden die nicht viel benutzt, weil es eben teuer ist und eben auch komplex in der Anwendung. Und ansonsten ist eigentlich die Standardlösung Schaumstoff oder Steinwolle. Und das ist erstmal auf den ersten Blick eine günstige und einfache Lösung. Ist auch tatsächlich eine einfache Lösung. Man muss es einfach nur sozusagen irgendwie an die Wand bringen oder in die Maschine einbauen oder sowas. Es ist aber eben dann doch im Detail nicht ganz so einfach, denn man muss das dann eben in der Regel, muss man eine Steinwolle mit so einer Membran schützen, damit es keine Fasermigration gibt. Man muss, weil Steinwolle ja nicht besonders fest ist, man muss eigentlich immer irgendeine Art Stützstruktur bauen, damit die überhaupt an Ort und Stelle bleibt. Dann muss man sie in der Regel mit so einer Rückplatte versehen, damit der Schall nicht durchgeht, weil sie keine gute Schalldämmung hat. Nur eine gute Schalldämpfung. Also die Schalldämmung ist der Durchgang von Schall oder die Verhinderung des Durchgangs von Schall, und Schallabsorption ist die Verhinderung der Reflexion des Schalls. Und die Schalldämmung ist eben schlecht bei der Steinwolle. Und dann muss in der Regel noch irgendwie ein Lochblech obendrauf und so weiter. Das ist dann insgesamt schon eine relativ große und auch nicht ganz günstige Konstruktion, weil die eben auch nicht maschinell verarbeitet werden können, die Steinwollen, weil sie eben sehr weich sind und durch Roboter eben weder durch Unterdruck noch durch Magnetismus angehoben werden können. Und dann braucht es eigentlich immer eine menschliche Hand, um das zu verarbeiten. Und das macht es am Ende dann eben doch teuer. Und es ist sehr umweltschädlich, sowohl in der Produktion als auch in der Entsorgung. Also wenn jetzt Steinwolle verarbeitet wird, ne, dann muss man sich das so vorstellen, dass die Leute da eben mit Atemmaske arbeiten, wenn sie die schneiden beispielsweise, weil man das nicht einatmen darf. Und dann wird Steinwolle zum Beispiel entsorgt, indem sie leicht angefeuchtet in luftdicht verpackten Säcken auf eine spezielle Sonderdeponie kommen. Und das ist eben auch keine nachhaltige Lösung.
Nee, hört sich nicht so an. Ich fasse unser Gespräch bis hierher mal zusammen. Erstens, das Problem ist riesig, verdammter Lärm. Zweitens, die Lösungen, die wir zurzeit haben, die funktionieren zwar halbwegs, haben aber echt einen ganzen Rattenschwanz an nervigen Nachteilen. Womit wir bei Teil 3 wären, eurer Lösung. Euer Produkt oder eure Lösung hat den schönen Namen HSA3. Erklär uns, was das ist. Und warum das besser ist als die Lösung, die wir bisher nutzen.
HSA3 ist im Grunde ein extrem steifes, leichtes, schallabsorbierendes, vibrationsabsorbierendes, mikroperforiertes und extrem günstiges Blech. Das ist sozusagen in einem Satz das Ganze. Ne? In der Regel ist sozusagen HSA3 wird in der Regel aus Metall hergestellt. Also das Grundmaterial ist einfach ein Blech. Das können sein, was weiß ich, 2 mm Stahlblech oder 0,5 mm Aluminiumblech oder sowas. Wir sind da von 0,1 bis 5 mm ist eigentlich alles möglich. Auch in sehr hochfesten Materialien, das eher untypisch ist, weil wir diese Mikroperforationen einbringen. Ja, und ist aber auch Kunststoff oder Holz denkbar. Und das Besondere an HSA3 ist also nicht das Material, aus dem es hergestellt wird, sondern ist seine Form. Es ist auf eine bestimmte Art und Weise geschlitzt und gewellt. Und diese Wellung, ne, die macht es extrem steif und leicht. Das hat sich mein Mitgründer, Johannes Herle, im Grunde aus der Natur abgeschaut. Diese Wellung ergibt an der Oberfläche so die Form von Elytren. Und Elytren findet man auch in der Natur, beispielsweise von Schildkröten, die Panzer, die sind elytrisch geformt. Und die sind eben aufgrund ihrer Form extrem steif.
Ja, und schallabsorbierend?
Das wahrscheinlich auch, aber also schallabsorbierend weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das für die Schildkröte so ein Riesenproblem ist. Nee, ich glaube, es geht eher um mechanischen Schutz.
Verstanden. Ne? Kann man sich jetzt auch ganz gut vorstellen. Ne? Also es ist einfach quasi eine Oberfläche, die in ihren Mikrostrukturen so gestaltet ist, dass das, was wir jetzt von einem Eierkarton kennen, ne, der ja auch Schall absorbiert, quasi auf kleinerer Skalierung gut macht, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, also diese Wellenform, die ich gerade beschrieben habe, die gibt eigentlich dem Ganzen erstmal nur seine Stabilität.
Okay.
Nur ist aber relativ, weil das im Vergleich zu einem Glattblech so 5 bis 20 Mal steifer ist, je nachdem, wie das genau ausgestaltet ist. Und das gibt natürlich einen riesen Vorteil, weil ich dann einfach mit viel dünneren Materialien arbeiten kann und trotzdem die gleiche Steifigkeit erreiche.
Okay, verstanden, ich war zu schnell, hat noch nichts mit Schall zu tun.
Jetzt kommt die Schall. Noch nicht, genau.
Und jetzt kommt die Ebene, die den Schall und die Vibration wegnimmt, korrekt?
Genau, jetzt kommt, und das ist sozusagen durch diese Wellen, die dann sozusagen durch das Material gehen und wo die seitlich eingeschlitzt sind sozusagen, entstehen seitlich so Schlitze, so laterale Öffnungen. Das sind die sogenannten Mikroperforationen. Die sind eben so ungefähr 0,1 Millimeter groß. Sehr variabel, können auch 0,2 oder 0,05 Millimeter oder 0,4 Millimeter groß sein. Das ist uns erstmal egal, da sind wir sehr variabel. Und die führen wiederum dazu, dass das Material Schall absorbiert. Das ist ein sogenanntes Massefedersystem. Man installiert also HSA3 irgendwo in einem Raum und dann gibt es ja davor eine Luftmasse und dahinter eine Luftmasse. Und in diesen kleinen Mikroperforationen gibt es Luftmassen. Und diese Luftmasse, das ist die Masse und die Luft oder die in der Kavität hinter dem Material, das ist die Feder. Und wenn jetzt eine Schallwelle auf das Material trifft, dann wird diese Feder dahinter in Schwingung versetzt. Und dadurch wird diese Masse in den Luftlöchern quasi mehrere tausend Mal, teilweise mehrere zehntausend Mal pro Sekunde vor und zurück durch diese Löcher gezogen. Und dadurch entsteht Reibung und das wiederum, das hat dann die schallabsorbierende Wirkung. Aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man so einen Schlafsack in seine Tüte stopft. Ja, das ist eigentlich ja viel zu klein und man muss sozusagen an den Rändern des Schlafsacks entsteht dann eben so eine Reibung so muss man sich das vorstellen. So wird quasi die Luft dauernd durch diese Löcher gestopft.
Verstehe. Und genau. Ist das jetzt gewissermaßen eine erfreuliche, aber gar nicht geplante Nebenwirkung dieses Verfahrens, was die Steifigkeit herstellt? Oder ist es so, ihr macht erst das dünne Blech richtig steif und dann bearbeitet ihr es nochmal zusätzlich hin zu Formen, die diese Absorption durch diese Luftkammern und so weiter, wie du gerade beschrieben hast, bewirken?
Das ist schon Absicht. Ich kann gleich mal noch was erzählen zur Entstehungsgeschichte. Ist tatsächlich ganz, ganz lustig. Aber also diese Steifigkeit oder diese Elytren, die führen eben nicht nur dazu, dass das Material sehr steif ist, sondern gleichzeitig sind die eben auch, wirken die wie eine gesperrte Feder. Und diese gesperrte Feder, die führt eben auch noch zusätzlich dazu, dass das Material Vibrationen absorbiert.
Okay.
Und da haben wir sozusagen den Dreiklang: leicht und steif, schallabsorbierend, vibrationsabsorbierend. Und das macht es insgesamt eben zu einem idealen Material, natürlich für die Akustik, also Raumakustik, Luftschallabsorption. Zweitens natürlich auch für die Filtration, weil wir eben sehr kleine Löcher, Mikroperforationen in einem sehr steifen Material haben. Typischerweise sind Filter, die sehr feinporig sind, auch nicht besonders steif, weil es in der Regel so gewobene Materialien sind, gewobene Metalle. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Diese Kombination von Leichtigkeit, Steifigkeit, Schallabsorption und Vibrationsabsorption macht es zum idealen Material für den Leichtbau. Und der Leichtbau ist ein riesiger Markt. Also wir reden von über 5% der deutschen Bruttoproduktion, das sind fast 400 Milliarden Euro, sind Leichtbauprodukte. Und diese Leichtbauprodukte, die leiden immer darunter, dass sie leicht anfangen zu vibrieren, weil ihnen ja per Definition die Masse fehlt, um eben nicht zu vibrieren. Und das ist ja ein gewünschter Effekt, diese Leichtigkeit. Aber dann kommen sie eben in der Regel mit Vibrations- oder Schallproblemen. Und diese drei Märkte zusammen sind 200 Milliarden groß. Und da glauben wir, können wir tatsächlich sehr, sehr viel bewegen und dort tatsächlich auch zu einem echten Entwicklungssprung beitragen.
Okay, zu Markt und Anwendungen kommen wir gleich. Ja. Aber dann sag doch mal kurz, wie dein quasi, du bist von Haus aus Kaufmann.
Genau.
Unternehmensberater. Wie dein wissenschaftlich getriebener Co-Gründer auf diese Idee kam, plötzlich eine klassische, hat man in verschiedenen Bereichen irgendwie eine evolutionäre Form von der Schildkröte in dem Fall in die Welt der Technik zu überführen.
Also die Geschichte beginnt eigentlich in den 80er Jahren schon. Und zwar kommt mein Mitgründer Johannes Herle aus einer richtigen Erfinderfamilie. Der Opa war schon Erfinder, der Vater war Erfinder. Der Vater war Hans Herle und hat zum Beispiel den Rußpartikelfilter für Dieselmotoren erfunden. Also, und der ist ja in hunderten Millionen von Motoren verbaut und hat da richtig tatsächlich richtig die Welt verändert. Oder auch die abknickende Lenkstange und so weiter. Über 150 Patente, die alle in Serie gegangen sind. Und tatsächlich hat es sogar mit diesem Rußpartikelfilter zu tun. Denn irgendwann in den 80er Jahren hat Hans Herle einen Anruf bekommen aus Mexiko. Und da hieß es: Herr Herle, wir haben ein Problem. Wir lieben Truckrennen. Aber wir können die nicht im Fernsehen übertragen, weil das so rußig ist. Können Sie da nicht was machen? Also hat sich Johannes Vater dran gemacht und hat den Rußpartikelfilter erfunden. Und das war ein Sintermetall. Sintermetall wird quasi aus Metallpulver hergestellt und dann im Vakuumofen gebacken. Ist extrem porös und ist deswegen eben geeignet, so Rußpartikel aufzunehmen. Und das hat man eingebaut, unter anderem bei Mercedes. Und dann hat man irgendwann festgestellt in der S-Klasse, dass man ja gar nichts mehr hört von dem Motor. Und dann hat man tatsächlich die ersten Soundingenieure eingestellt, die haben dann quasi Löcher in die Auspuffanlage gemacht und so weiter. Und da hat Hans Herle verstanden, okay, mit Metall kann man echt schon auch viel akustisch bewirken. Und er hat dann dieses Prinzip genutzt und hat einen Schallabsorber für die Flugzeugindustrie hergestellt. Der ist dort in Serie gegangen. Aber Sintermetall ist eben extrem teuer und brüchig und deswegen nicht für Autos beispielsweise geeignet. Und dann ist er eben hingegangen und hat gesagt, okay, dann erfinde ich jetzt mal was, was man für Autos nutzen kann. Und dann hat er das sogenannte Poroblech entwickelt. Das ist ein Metall, das ist beispielsweise bei BMW und bei Stihl und bei Mercedes und so weiter in Serie gegangen, ist ein Metallgewebe. Und das durch dieses gewebte Metall entstehen eben auch Mikroperforationen und die führen dazu, dass es eben Schall absorbiert. Und das Feedback der Industrie war trotzdem damals, das ist wirklich ein super Material, aber wie jeder mikroperforierte Absorber absorbiert es noch relativ schmalbandig, also nur in einem bestimmten Frequenzbereich, nicht breitbandig. Es ist wirklich schwer zu reinigen, es ist zu teuer und es ist nicht steif genug. Es braucht also immer irgendwie eine Aufhängung, eine Unterkonstruktion oder ähnliches. Und das war dann quasi der Auftrag, den Johannes und sein Vater genommen haben und gesagt haben, okay, wir entwickeln da was. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Also sie haben 10 Jahre daran geforscht. Hans Herle ist in der Zeit auch gestorben. Johannes hat dann die Forschung alleine weitergeführt und hat dann eben dieses Material entwickelt, HSA3, Herle-Schallabsorber der dritten Generation, auch sozusagen ein bisschen in Memoriam seines Vaters. Und dieses HSA3, das hat eben all diese Eigenschaften. Es ist total günstig aufgrund seines Herstellungsverfahrens. Es ist sehr steif aufgrund dieser Elytren. Und es ist breitbandig absorbierend aufgrund dieser lateralen Spalte.
Verstanden. Wie habt ihr euch gefunden? Wie ausentwickelt war das Produkt da schon?
Also wir haben uns kennengelernt vor vielleicht 5 Jahren über gemeinsame Freunde. Und haben uns eigentlich erstmal nur privat kennengelernt. Und irgendwann, ich war damals noch Geschäftsführer bei Ladenzahl und da auch sehr glücklich, aber irgendwann, nachdem ich da bei Ladenzahl eben raus war, haben wir gesprochen und haben gesagt, okay, hey, lass uns das zusammen machen. Das ist echt ein tolles Produkt. Es macht die Welt leiser, es macht die Welt auch ein Stück weit nachhaltiger. Und es ist
gesünder vor allen Dingen.
Gesünder, genau. Also das ist ein tolles Produkt, lass uns das machen. So haben wir uns kennengelernt.
Wo steht ihr jetzt als Firma? Ne? Du hast eben schon erstmal quasi den, wie nennt man das, adressierbaren Markt kurz skizziert. Aber wo seid ihr? Wie weit seid ihr? Habt ihr schon Pilotkunden? Ist schon die Produktion geplant? Oder?
Also das ist das Schöne. Das Verfahren, mit dem wir das herstellen, ist total revolutionär. Und das Revolutionäre ist nicht, dass es irgendwie wahnsinnig kompliziert ist oder wahnsinnig viel Vorwissen und teure Maschinen oder sowas erfordert, sondern genau das Gegenteil. Das Revolutionäre ist eigentlich die Einfachheit des Verfahrens und das versetzt uns in die Lage, dass wir jetzt schon produzieren. Und zwar mit verhältnismäßig wenig Aufwand und zu einer sehr hohen Qualität. Wir können also Dinge, die sonst keiner kann. Wir können zum Beispiel in 1 mm Edelstahl dicke Platten einfach Mikroperforationen einbringen. Das gibt es bisher überhaupt noch nicht am Markt. Und das ist schon mal toll. Und ja, wir haben auch schon die ersten Kunden. Also es gibt Entwicklungen zum Beispiel aus dem Bereich so Lüftungs- und Heizungsanlagen. Wir haben zum Beispiel für einen großen deutschen Anlagenbauer, Big Dutchman, haben wir ein Heizgerät weiterentwickelt, leiser gemacht, weil natürlich nicht nur, also Big Dutchman ist ein Hersteller von Stallanlagen. Tolles Unternehmen, so ein Hidden Champion hier aus Deutschland.
Man würde denken, er kommt aus den Niederlanden, aber genau. Würde man jetzt mal so erstmal naiv annehmen.
Aber genau, das ist nicht der Fall. Es hat zwar ein oranges Logo, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Kommen aus der Nähe von Bremen, ganz tolles Unternehmen, Familienunternehmen. Und mit denen zusammen haben wir einen leisen Gasheizer entwickelt, weil eben gerade in den ersten Wochen ihres Lebens eben zum Beispiel auch Hühner extrem lärmempfindlich sind und auch genau wie Menschen, wie für Menschen ist natürlich auch für Tiere Lärm total schädlich. Und man hat eben festgestellt, dass das die Tiere stresst und so weiter und dass es fürs Tierwohl, aber auch für den Bauern tatsächlich besser ist, weil die Tiere dann tatsächlich eben auch besser wachsen, wenn sie nicht so großem Lärm ausgesetzt sind. Ne? Das war eins unserer ersten Projekte. Ist ein bisschen ein unwahrscheinlicher Kunde, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir das offen gestanden nicht wussten bis dahin. Aber das ist durch einen Zufall entstanden, dieser Kontakt, und war ein tolles Projekt. Wir haben für einen Betreiber von einem Gaskraftwerk ein Projekt gemacht. Die haben die Herausforderung, dass viele Gaskraftwerke müssen sogenannte Retrofits vornehmen, weil die alten Katalysatoren nicht mehr zulässig sind, müssen so NOx-Katalysatoren, also Stickstoff-Katalysatoren rein, die sind ungefähr doppelt so groß. Und jetzt hat man das Problem, dass man überhaupt keinen Platz hat. Das heißt, ich muss jetzt aber irgendwie den alten Katalysator da rausreißen und einen neuen Katalysator reinbauen. Die sind in der Regel irgendwo innen verbaut, die Katalysatoren, also sind jetzt nicht irgendwie in der Außenwand. Das heißt, ich muss auch einen Teil des Kraftwerks sozusagen irgendwie einreißen, damit ich da rankomme, unter anderem eben die Zuluft. Und wenn der neue Katalysator da drin ist, habe ich also weniger Platz und ich muss eine neue Zulufthaube machen. Und weil die eben neu ist, muss ich dann eben auch die strengeren neuen Lärmvorschriften erfüllen. Und das war das Problem, vor dem dieser Kraftwerksbetreiber da stand. Und da hingen auch tatsächlich eine Menge Jobs dran, weil dieses Kraftwerk eben eine Chipfabrik mit Strom versorgt. Und Chipfabriken, das wusste ich auch nicht, können nicht einfach Strom aus dem Netz nehmen, sondern die brauchen ganz reinen Strom, der eben exakt 50 Hertz hat und exakt so und so viel Volt und so weiter. Ja. Und den muss man eben direkt nebenan produzieren.
Und Vibrationen finden die auch nicht so gut übrigens. Diese Chipmaschinen, ich glaube, wenn du da im Nanometer-Bereich rumsäbelst, da ist eine Vibration eine echt schlechte Idee für die Produktqualität.
Ja, schlecht, genau.
Verstanden. Und was sind denn, ne, wir haben ja irgendwie so mit meiner naiven Vorstellung, ja, damit werden nur Häuser gedämmt, ne, so, ja auch, wenn ich es richtig verstehe. Was sind so, wenn du es mal segmentierst als guter Alter, und wir sprechen gleich drüber, als guter Alter Ex-Mackey, was wäre ja so klassisch, jetzt machen wir mal, das sind die Anwendungsfelder, Märkte segmentieren wir. Was sind die 3, 4, 5 wichtigsten Felder, wo euer Schall- und Vibrationsabsorbierendes Blech hoffentlich bald in großer Fläche verbaut wird?
Also es ist so ein bisschen wie Beton. Das ist einfach ein Material, mit dem man sehr viel bauen kann. Und deswegen kann man natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Märkten unterwegs sein. Aber die wichtigsten Märkte sind für uns eigentlich der Hochbau, abgehängte Decken, Wandpaneele und Ähnliches. Da reden wir also über viele Millionen Quadratmeter. Der ganze Bereich Automobilbau ist natürlich auch wichtiger. Trucks, PKWs, Baumaschinen und Ähnliches. Dort ist natürlich gerade der Leichtbauaspekt extrem wichtig, weil ich natürlich, wenn ich jetzt einen Truck zum Beispiel eine halbe Tonne leichter machen kann, dann verbraucht er einfach insgesamt sehr viel weniger Benzin oder Diesel in dem Fall oder später vielleicht auch irgendwann Strom oder ich kann mehr zuladen. Das ganze Thema Drohnen ist ein Thema, ne? Gerade kommerzielle Drohnen kriegen oft keine Erlaubnis, weil sie eben einfach sehr laut sind, Maschineneinhausungen, aber auch der Bereich Energie. Man glaubt es tatsächlich nicht, aber selbst Solaranlagen zum Beispiel haben echt Lärmprobleme teilweise. Es gibt in Witznitz in Sachsen Europas größten Solarpark und der funktionierte ganz wunderbar, aber der hat tatsächlich ein Problem gehabt, das ging auch durch die Presse. Noch in 3 oder 4 Kilometer Entfernung hat man so ein ganz tieffrequentes Brummen gehört. Und dieses tieffrequente Brummen, das kommt eben wahrscheinlich von den Transformatoren. Und das kann man eben ganz schlecht dämpfen. Denn so eine Steinwolle oder ein Schaumstoff kann keine tiefen Frequenzen dämpfen. Aber unser Material ist exzellent für tiefe Frequenzen geeignet und kann dort teilweise je nach Frequenzbereich 80-90% des Schalls dämpfen. Ne? Und deswegen ist das eben selbst bei so unvermuteten Anwendungsfällen durchaus ein Thema.
Sehr interessant. Und dann baut man einfach so eine Box um so ein.
Dann baut man einfach eine Box, genau. Oder eine Lärmschutzwand oder sowas. Genau, das kann man genauso.
So wie man sich quasi nach dem Lego-Bauprinzip jetzt vorstellt. Okay.
Genau, genau. Und ein anderer großer Markt ist noch der ganze Lüftungsmarkt. Und das ist wirklich auch, das ist auch so ein ganz toller Markt. Da haben wir auch einen Partner, der ist die Flekt-Gruppe, so ein deutsch-schwedischer Konzern. Mit denen entwickeln wir zusammen neue Produkte aus unserem Material. Und das ist deswegen so ein toller Markt, weil man auch wirklich eine bessere Schallperformance auch wahnsinnig viel Energie sparen kann. Was ich auch nicht wusste, ist, jede Lüftungsanlage hat einen riesigen Schallabsorber drin und der versperrt ca. 80% des Querschnitts. Das heißt, ich pumpe eigentlich die ganze Zeit Luft durch so ein Nadelöhr und das sind in der Regel dann Steinwollkulissen, also einfach so, ich sag mal, Steinwollmatten, die man dann reinstellt in so einen Kanal und dort drückt man dann die Luft dran vorbei und da hat man natürlich einen riesen Druckverlust und dadurch muss ich viel größere Ventilatoren einbauen, dadurch muss ich wahnsinnig viel Kraft aufwenden, um die Luft da durchzudrücken und das ist natürlich total ineffizient und wenn man das jetzt schafft und daran arbeiten wir gerade, dass man Schallabsorber baut, die viel, viel weniger Querschnitt versperren und damit eben den Druckverlust reduzieren, dann kann man eben auch einfach den Stromverbrauch eines Gebäudes massiv reduzieren. Und 40% des Verbrauchs, des Energieverbrauchs eines Hauses sind eben Heizung, Lüftung und Klimaanlagen. Und da haben wir einen Riesenhebel, nicht nur sozusagen in der Herstellung, sondern eben auch im Betrieb von solchen Sachen.
Spannend. Spannend ist auch der Weg, den du gegangen bist, ne? Du hast so als Studierender schon gegründet, hast dann einen kleinen Ausflug in die Politik gemacht, Bundestag. Bist dann in die Beraterwelt gegangen und dann Venture, dann auch gleich direkt zu McKinsey. Dann ein bisschen in der Startup-Welt. Du warst, hast es eben angedeutet, Geschäftsführer von Ladenzeile, also ne, so eine Axel Springer Plattform für, wie der Name sagt, Einzelhandel. Und hast jetzt selbst gegründet im Bereich Hightech, Sustainability. Gib uns doch mal die Geschichte in der Nussschale. Also warum bist du jetzt da, wo du heute bist?
Ich glaube, es liegt einfach daran, ich interessiere mich für viele verschiedene Sachen. Und tatsächlich war es als so ganz junger Erwachsener irgendwie mein Wunsch, was Kaufmännisches zu machen. Und damals wollte ich eigentlich gerne in die Automobilindustrie irgendwann. Und es war aber, wenn man einfach wahnsinnig viel sieht und lernt, wollte ich gerne meine Karriere sozusagen als in der Beratung anfangen. Und dann war für McKinsey für mich einfach der Traum sozusagen. Es war gar nicht klar, dass das wirklich was wird, aber es hat geklappt am Ende. Ja, und dann war ich bei McKinsey und dann habe ich dort eben auch, war ich in diesem Fellowship-Programm von McKinsey.
Du warst aber auch lang drin, ne? Du warst 10 Jahre da oder so.
Ist jetzt nicht nur, 7 Jahre, genau.
Genau, es gibt diese Typen, einen, die dann den Weg bis zum Ende gehen, und es gibt die, die nach 2, 3 Jahren wieder aufhören, weil sie sagen, den Druck und vielleicht auch den Irrsinn ertrage ich nicht. So, und du bist irgendwo dazwischen.
Ja, genau. Also mein letzter Job bei McKinsey war sozusagen, dass ich ein Projekt geleitet habe, und dann kamen meine Kinder. Und da war für mich einfach klar, okay, das ist also jetzt, meine Frau war schwanger mit 2 Kindern, ich möchte jetzt einfach nicht mehr irgendwie von Montag bis Donnerstag weg sein. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal Elternzeit. Dafür ist McKinsey ein ganz tolles Unternehmen, denn tatsächlich ist es so, wenn man kein Projekt hat, vermisst einen auch keiner. Da kann man relativ drucklos sozusagen eben in Elternzeit gehen, das ist ganz toll. Ja, und dann war mir aber eben klar, dass ich das nicht weitermache. Und dann ist offen gestanden sozusagen der Kontakt zur Ladenzeile eher zufällig entstanden über Freunde. Und ich fand das Unternehmen aber so toll. Man sagt ja immer, look for a team, not for a job. Und in dem Fall hat aber tatsächlich beides sehr gut gepasst. Also die beiden Gründer und auch die ganzen Mitarbeiter bei Ladenzeile waren so toll, dass ich da einfach wahnsinnig gern gearbeitet habe. Und da war ich auch 7 Jahre, sehr viel mit Purpose sozusagen zu tun gehabt, denn Ladenzeile war damals eben schon ein Beschwerdeführer gegen Google bei der Europäischen Kommission, und wir haben auch tatsächlich eben bis zum Europäischen Gerichtshof immer wieder gegen Marktmachtmissbrauch durch Google gekämpft und so weiter. Und das hat mir natürlich irgendwie noch so einen gewissen gesellschaftlichen Purpose gegeben sozusagen, ne? Und das ist mir immer wichtig gewesen. Und dann war es eben einfach so, dann habe ich Johannes kennengelernt, und es ist gar nicht so sehr, mit Akustik hatte ich überhaupt nichts zu tun vorher. So, das war aber einfach, es war eine tolle Gelegenheit, ne? Und was ich immer beim Ladenzeile auch schon beobachtet habe, das war ein sehr unternehmerisches Umfeld, ich habe viele Unternehmer kennengelernt, und ich habe einfach immer gedacht, Mensch, das möchte ich irgendwie auch irgendwann werden. Und ich muss ein bisschen die Augen offen halten, wann ergeben sich eigentlich Gelegenheiten. Und das war so eine Gelegenheit mit Absora. Ein riesiger Markt, ein ganz tolles Produkt, was tatsächlich auch viel Purpose hat, was viel für Umwelt, Gesundheit, für die deutsche Industrie tun kann und so weiter und so fort. Nicht nur für die deutsche, natürlich für die gesamte Industrie, aber wir sind eben nun mal ein deutsches Unternehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich dieses Unternehmen groß machen und dafür dadurch eben sehr viel CO2 sparen können, die deutsche, die europäische Industrie nach vorne bringen können und so weiter. Und das treibt mich irgendwie an. Das sind nicht irgendwelche Themen. Es muss nicht unbedingt das Auto oder der Online-Shop sein oder irgendwie sowas, sondern es muss irgendwie noch einen tieferen Sinn haben.
Wie schwer ist dir der Sprung gefallen aus einer, ne, du hast ja beschrieben, du hast Familie, aus einer angestellten Rolle hin zum Unternehmer mit all dem, den damit verbundenen, auch persönlichen, quasi finanziellen Risiken?
Das ging eigentlich, muss ich sagen, denn ich habe diesen so ein bisschen Running Gag bei mir, Hauptsache man ist gesund und die Frau hat Arbeit. Also wir sind eine sehr gleichberechtigte Ehe sozusagen, oder wir leben beide in einer sehr gleichberechtigten Ehe, und meine Frau und ich, wir haben immer beide gearbeitet, wir haben uns immer beide um die Kinder gekümmert, immer so gleichen Teilen. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, wenn mal einer von uns sozusagen ausfällt. Aber es ist natürlich so, die ersten 2 Jahre arbeitest du eben erstmal für umsonst. Es gibt nichts außer Hoffnung. Mhm. Ja, und das ist eben, wir sind ein B2B-Deep-Tech-Startup. Die Sales-Cycles oder Vertriebszyklen sind unendlich lang. Natürlich verbraucht das sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Man muss mit sehr viel Fantasie da reingehen. Man muss Leute begeistern. Man muss Leute finden, die begeisterungsfähig sind und so weiter. Das hat alles sehr viel Ausdauer gebraucht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, so nach 2 Jahren, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben in unserem ersten Jahr schon irgendwie knapp 80.000 Umsatz gemacht. Wir sind jetzt irgendwie auf einer Runrate, wo wir glauben, am Ende des Jahres so 250.000, 300.000 Euro Umsatz zu machen. Das finde ich jetzt sozusagen im zweiten vollen Jahr unserer Geschichte, finde ich das eigentlich irgendwie schon ganz gut. Und das Potenzial ist riesig, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ne? Da glaube ich fest dran. Und ich glaube, das ist eben wie bei Deep Tech immer, das braucht lange, bis das anfängt zu laufen. Aber wenn der Zug erstmal rollt, glaube ich, sind wir nicht mehr aufzuhalten.
Total spannend. Wo steht ihr denn jetzt kapitalseitig? Habt ihr schon Investoren? Macht ihr eine Seed-Runde?
Wir haben tatsächlich gerade eine Pre-Seed-Runde beendet. Wir wollten ursprünglich eine reichliche 500.000 einsammeln, haben jetzt mehr als das Doppelte eingesammelt, weil wir einfach, ich will mal sagen, überrannt wurden tatsächlich mit Angeboten. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, gebe ich zu. Das wird wahrscheinlich nicht immer so sein.
Also ich habe schon mit Leuten, auch mit anderen Leuten gesprochen, die gute Ideen haben, die schlaue Typen waren. Bei denen war es nicht so. Gerade in letzter Zeit nicht. Also wenn euch das jetzt in einem relativ schwierigen Kapitalumfeld gelungen ist, Hut ab.
Ja, genau. Und wir hatten aber natürlich auch tolle Leute an Bord. Ne? Genauso wie, also das funktioniert, es ist ja nie eine Einzelleistung. So, wir als Team, Johannes und ich, wir funktionieren sehr gut zusammen, weil wir uns total gut ergänzen. Wir sind schwarz und weiß, total gegensätzlich. Wir haben jetzt noch einen dritten Mitgründer an Bord, Maximilian Schmiedel, der ist auch ein ganz toller Typ. Also wir als Team funktionieren sehr gut. Und dann hat man natürlich immer noch andere Leute. Wir haben uns beraten lassen, eben von Leuten wie Patrice Deckert, Stefan Tietze, das sind erfahrene Angel-Investoren, Robbie Meyer und so weiter. Und die haben auch alle selbst investiert. Ne? Bei denen haben wir uns erstmal nur Rat geholt und dann haben die gesagt, ja, ich würde investieren. So. Und dann kriegt man das natürlich irgendwann hin, dass man, wenn man sich helfen lässt, eben tatsächlich auch irgendwie was Gutes auf die Beine stellt. Und ich glaube, darin sind wir ganz gut. Wir können nicht alles, aber wir lernen sehr schnell und wissen auch, was wir nicht können und wo wir Hilfe brauchen.
Also bist eindeutig ein nicht beratungsresistenter Ex-Berater.
Ja, das ist schon mal was, oder?
Immerhin. Das ist fast auch eine USP, würde ich sagen, weil die Berater, die ich so kenne, die finden eigentlich nur ihren eigenen Rat in der Regel herausragend intelligent. Aber das ist nicht unser Thema heute. Mal uns doch mal ein optimistisches Szenario, ne? Wo steht ihr in 3, wo in 5, wo in 10 Jahren, wenn die Dinge gut laufen, so wie jetzt bei eurer ersten Runde offenbar?
Also unser Ziel ist es, unsere Vision ist eigentlich, dass HSA3 quasi das Standardprodukt, das Standardblech im Metallbau wird. Warum? Weil es eben bei gleichem oder niedrigerem Preis und niedrigerem Gewicht die gleiche Steifigkeit hat und eben darüber hinaus noch Schall absorbiert und Vibrationen absorbiert. Also ganz viele Eigenschaften hat, die normales Blech nicht hat. Und dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, ein normales Blech zu nehmen.
Nee. Radikal bessere Lösungen haben einfach die Eigenschaft, radikal besser zu sein.
Genau. Und das ist eigentlich unsere Vision. Also wenn es jetzt nicht perfekt glatt sein muss, ne, dann unsere Oberfläche ist natürlich strukturiert. Und wenn es nicht perfekt luftdicht sein muss, dann soll eigentlich immer HSA3 zum Einsatz kommen. Weil es eben diese Eigenschaften miteinander vereint. Das ist unsere Vision. Und jetzt, wo soll das hingehen? Also wir wollen gerne nächstes Jahr, in 2026, die ersten Produkte tatsächlich in Serie haben. Wir sind deswegen gerade mit einigen Unternehmen schon in Entwicklungskooperationen unterwegs. Wir haben ein Innovationsnetzwerk, ein ZIM-Innovationsnetzwerk unter dem Dach des BMWK gegründet, zusammen mit dem TTZ Bremerhaven, und wollen dort eben auch jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Entwicklungskooperationen eben anstoßen. Und daraus sollen dann natürlich Serienprodukte werden. Und da wollen wir nächstes Jahr in die ersten Serien gehen. Und dann ist unser Ziel, in 6 Jahren 100 Millionen Umsatz zu machen. Oder nach 6 Jahren. Und das wird sozusagen der erste große Meilenstein sozusagen. Die erste Million sicherlich, hoffentlich schon nächstes Jahr. Und dann die 100. Million eben dann in 5 oder 6 Jahren. Und von da an wird es sicherlich mehr auch Richtung Internationalität gehen und so weiter und so fort. Das ist das optimistische Szenario. Und wir wollen eben in all den Branchen dann sein, die ich dir vorhin skizziert habe. Das geht in manchen etwas schneller, zum Beispiel eben Lüftungs- und Klimatechnik. Die haben nicht ganz so lange Entwicklungszyklen. In anderen Bereichen, wie beispielsweise in der Automobilbranche, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil eben die Entwicklung eines Autos 5 bis 7 Jahre dauert. Und wir würden ja wahrscheinlich dann tatsächlich in die Karosserie eingreifen. Das ist also sozusagen Definition von Deep Tech eben relativ tief drin. Und deswegen wird das ein bisschen länger dauern. Aber eigentlich wollen wir in all diesen Bereichen dann schon irgendwo drin sein und so Leuchtturmprojekte haben. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass irgendwann die verschiedenen technischen Entscheidungsträger in verschiedensten Unternehmen sehen, was unser Material kann und dann eben auf uns zukommen und sagen, hey, wir würden das eigentlich auch ganz gern einbauen. Lass uns mal drüber reden, wie man das machen kann.
Lass mich nochmal nachfragen, weil ich glaube, ich in diesem ersten Block, wo wir über euer Material gesprochen haben, nicht präzise genug gefragt habe. Du hast, ne, es ist klar, es ist deutlich besser als das Äquivalent ohne diese Struktur. Mhm. Nun ist die Struktur zu schaffen, das verursacht ja mit Sicherheit Kosten, mhm, aber die werden mehr als aufgewogen durch weniger Material. Ist das korrekt?
Genau, okay. Genau. Also ich kann jetzt sagen, ne, du baust irgendwas aus Metall und nimmst dafür normalerweise eben ein 1 mm dickes Stahlblech und baust das in deine, ich sag jetzt mal, Maschine ein. Und in Zukunft ist es eben so, kannst du ein 0,4 mm HSA3 nehmen. Dann hast du eben, sagen wir mal grob, 1 mm Stahlblech, 10 Euro ein Quadratmeter. 0,4 mm Stahlblech, eben dann rund 4 Euro Quadratmeter, bleibt also eine Differenz von 6 Euro. Und wir brauchen keine 6 Euro, um das Material eben zu formen, sondern eben durch dieses schlaue Verfahren, was sich mein Mitgründer Johannes Herle da ausgedacht hat, ist das eben einfach deutlich billiger. Und dann sind wir eigentlich nicht nur leichter und schallabsorbierend und so weiter und so fort, sondern wir sind eben auch billiger als ein Glattblech.
Verstanden. Und diese Formung, wie du es nennst, wie funktioniert das? Heiß machen und neu geformt oder geschliffen oder
Das ist tatsächlich, darüber kann ich noch nicht so reden, denn da sind wir noch in der Patentanmeldung.
Verstehen.
Aber ich kann so viel sagen, es ist eben einfach, es ist ein sehr schlauer Prozess, der völlig anders funktioniert als alles bisher. Ja, also bisher werden Mikroperforationen eben in glatte Bleche eingebracht und da wird irgendwie mit Laser reingeschossen oder da werden so ganz feine 0,2, 0,3 Millimeter kleine Nädelchen in ein Metall reingepresst oder gewalzt oder irgendwie sowas. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich allein dieses Werkzeug, ne, diese ganz kleinen gehärteten Nadeln, die hohe Drücke aushalten müssen, die werden da reingepresst. Das ist ein unfassbar teures Werkzeug, das allein schon Millionen kostet. Und dann muss der Druck natürlich überall exakt gleich sein. Das heißt, ich habe eine unfassbar teure Sondermaschine, die auch irgendwie 7-stellig oder 8-stellig sogar kostet. Und das ist bei uns alles nicht der Fall.
Da sind wir mal gespannt.
Genau.
Wenn das Patent angemeldet ist, dass wir dann.
Da komme ich nochmal wieder für ein kleines Update.
Dann gucken wir mal unter die Motorhaube.
Ja, genau.
Was da so passiert. Ich habe noch 2 Fragen. Meine vorletzte Frage, das ist eine neue Rubrik, liebe Hörerinnen und Hörer, die werde ich künftig allen meinen Gästen stellen. Und die lautet, sag mal, Johannes, in deinem Feld, ne, wo du jetzt seit 2, 3 Jahren Vollzeit dran arbeitest, also Lärm, Vibrationen und so weiter. Mhm. Was ist die am meisten übersehene, das meiste nicht diskutierte Problem Qualität, was auch immer. Also was wissen selbst die Leute, die sich da ganz gut auskennen? Was übersehen die immer?
Das ist tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Frage. Also in der Akustik würde ich sagen, dass wir sehr spezialisierte Experten haben. Die kennen sich eben in der Raumakustik aus oder in porösen Absorbern wie Steinwolle oder Schaumstoff und irgendwie in so Spezialfeldern. Aber es gibt tatsächlich relativ wenige Experten, die all diese Felder beherrschen. Und im Leichtbau ist es, ja, hat man, glaube ich, bisher ein bisschen übersehen, dass man diese Probleme, die der Leichtbau hat, also dass Dinge schnell in Vibration geraten, dass Dinge dadurch eben auch Schall emittieren und so weiter, dass man das, dass die Dinge nicht sozusagen als System gedacht werden, sondern jedes Problem für sich getrennt behandelt und damit auch gelöst wird. Ja, und das ist vielleicht überhaupt so ein Phänomen unserer modernen Welt. Wir sind alle sehr stark arbeitsteilig unterwegs und es gibt wenige so Universalgenies, die sich eben mit vielen Dingen auskennen und deswegen eben auch an Stellen anpacken können, wo man wo andere jetzt vielleicht, die in einem Feld spezialisiert sind, nicht so richtig zurande kommen. Also zum Beispiel ist es so, dass Johannes, mein Mitgründer, von Kindheitsbeinen an war der mit seinem Vater unterwegs und hat schon bei ihm als Kind in der Firma mitgearbeitet und mit erfunden sozusagen und ist eben aufgewachsen mit diesen ganzen Produktionstechniken. Sein Vater war teilweise auch eben bei den Schwäbischen Hüttenwerken und so weiter und hat dort eben Produktionen geleitet und Werke geleitet und so weiter. Damit ist er aufgewachsen so. Und er ist eben nicht nur ein Experte für Akustik, sondern eben auch für Produktionstechnik. Und nur deswegen war es überhaupt eben möglich, mit einer Lösung rauszukommen wie HSA3, weil er eben beides kannte.
Verstanden.
Und dann kam wahrscheinlich noch ein bisschen Glück dazu.
Soll oft so sein.
Genau.
Wenn der Erfolg sich einstellt, spielt Glück oft eine deutlich unterschätzte Rolle. Letzte Frage stelle ich ebenfalls allen meinen Gästen. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050, für deine Kinder zum Beispiel, die nichts mit Lärm und Vibration zu tun hat?
Ich glaube, der Knaller wäre tatsächlich, wenn wir es schaffen würden, Software für Quantencomputer zu bauen. Denn soweit ich weiß, mein oberflächliches, laienhaftes Wissen, funktionieren Quantencomputer zwar, aber wir haben eigentlich keine Software.
Naja, die darauf läuft. Also ich würde sagen, mein oberflächliches Wissen sagt, wir haben an beiden Stellen noch ein erhebliches Problem.
Also ich kenne mich da nicht aus, aber also Quantencomputing hat, glaube ich, ein Riesenpotenzial und wir müssen es irgendwie nutzbar machen. Ich würde mir wünschen, dass wir es irgendwie so mal eine Ausnahme machen und das vielleicht zum Wohle aller nutzen. Viele Technologien werden ja tatsächlich eher zunehmend monopolisiert. Das ist auch beim Quantencomputing so. Ne? Google hat einen ganzen Lehrstuhl, glaube ich, gekauft oder ganze Lehrstühle gekauft.
Nicht nur einen Lehrstuhl.
Genau.
Ganze Horden an klugen Köpfen haben die gekauft.
Genau. Und das sehe ich tatsächlich mit Sorge. Ich bin da natürlich irgendwie so ein bisschen historisch belastet, weil ich eben auch in meiner Ladenzeile-Zeit eben gegen diese missbräuchlichen Tendenzen der großen Unternehmen eben gekämpft habe. Habe aber ansonsten eigentlich kein Problem mit Google. Also wir nutzen auch Google bei uns in der Firma und es ist ein tolles Produkt, zumindest mal gewesen, die Suche, aber auch Google Workspace und so weiter. Ne? Das ist finde ich alles toll. Aber okay. Tatsächlich, das finde ich
du
so.
Möchtest du möchtest eigentlich Quantencomputer für alle. Das ist das, was du möchtest.
Genau. Korrekt.
Sehr gut.
Genau.
Sehr gute Idee. Kriegst aber dann viel mehr Konkurrenz, weil diese Quantencomputer auch sehr gut darin sind, Materialien zu entwickeln. Und vielleicht kommt dann so ein Quantencomputer oder ein kluger Kopf, der ihn nutzt, auf ein noch besseres Material als sie, oder?
Das ist völlig in Ordnung. So ist das mit dem Fortschritt.
Das ist das schönste Schlusswort, was wir je hatten. So ist das mit dem Fortschritt. Ganz, ganz herzlichen, ganz, ganz herzlichen Dank, Johannes.
Sehr
gerne. Und ganz, ganz viel Glück mit eurer wirklich sich extrem spannend anhörenden und wirklich einer Innovation, die das Potenzial hat, richtig, richtig große Räder nach vorne zu drehen. Vielen Dank.
Großartig, vielen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Review hinterlasst. Wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, die das interessieren könnte, produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Wie immer auch dir. Herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig